Wir haben schon eine Präsentation, also dahingehend glaube ich, können wir mit gutem Gewissen sagen, was wir wissen, werden Sie nach der Stunde auch wissen. Und ja, über was wollen wir uns heute unterhalten? Der VDGH, kurze Einführung, ist ja der Verband der Diagnostikaindustrie. Wir haben inzwischen ja auch eine zweite, sagen wir, Unterabteilung oder gleichberechtigt, muss man sagen, die sich um Life Science Research kümmert, also die Lebenswissenschaften. Das ist sehr forschungsorientiert, geht bis in den Bereich auch der Forensik. Nur mal, wenn Sie sich erinnern, da war ja dieses berühmte Wattestäbchen-Thema bei dem Mordfall in Heilbronn, wo sich dann herausgestellt hat, dass Mitarbeiterin dahinter gesteckt hat, des Herstellers. Da werden zum Beispiel auch, waren Mitgliedsunternehmen von uns aus dem Bereich Life Science Research involviert, weil die sich auch um solche Themen kümmern, der Forensik. Die haben das dann herausgefunden. Aber heute wollen wir uns ums klinische Labor unterhalten. Also das tatsächlich, was im niedergelassenen Bereich passiert, in der klassischen Labordiagnostik. Und vielleicht gehen wir gleich mal zum ersten Slide. Der Gesamtumsatz in Deutschland für die Labordiagnostik beläuft sich im Moment auf 2,1 Milliarden Euro. Wenn Sie das im Vergleich sehen zu den anderen Ländern, klar, Deutschland ist der größte Markt in Europa. Die drei großen sind hier Deutschland, Frankreich und Italien. Man hätte vielleicht Großbritannien noch erwartet, aber da ist ein anderer Ansatz über Jahre in der Labordiagnostik gelaufen, deswegen etwas weiter hinten. Das kann man natürlich sagen, 2,1 Milliarden, das ist eine tolle Zahl, das ist vor den anderen. Wenn man es mal umrechnet auf pro Kopf, sieht es so aus, dass in den ersten drei Ländern, die hier stehen, Italien, Frankreich und Deutschland, etwa der gleiche Umsatz pro Kopf erzielt wird. Das liegt irgendwo zwischen 26 und 29 Euro. Wenn wir jetzt uns aber eine andere Betrachtungsweise angucken, und das ist das Marktwachstum, da haben wir natürlich eine Entwicklung, die weniger erfreulich ist, gerade aus unserer Sicht. Das sind die Zahlen, wir haben natürlich noch keine 2011, 2010 Zahlen im Detail, aber wenn wir auch nochmal zurückblicken auf 2009 und 2010, war das Durchschnittswachstum der Laborindustrie, der Diagnostikaindustrie bei 1,7% in Europa, und in Deutschland hatten wir ein, wie man so schön immer sagt, Negativ- oder Minuswachstum von 0,1%, das sogar noch ein bisschen nach unten korrigiert werden müsste, wenn wir ganz in die Details gehen. Natürlich gibt es Länder, die da noch weiter unten liegen, aber das sind diese berühmten Problemländer in der Europäischen Union wie Griechenland, Portugal, Irland, Ungarn. Da gibt es natürlich andere Rahmenbedingungen. Aber wenn Sie das sich angucken, sehen Sie, dass wir hier in Deutschland einen Trend, also Trend kann man gar nicht sagen, sondern schon eine Situation haben, die wirklich sehr negativ ist. Und was hier natürlich auch noch einen Einfluss hatte, und das ist auch immer so eine Sache, die bei uns im vorauseilenden Gehorsam passiert. Wie Sie vielleicht wissen, ist Blutzuckerselbstmessung natürlich auch ein Thema bei uns. Und der GBA hat die Blutzuckerselbstmessung bei nicht-insulinpflichtigen Diabetikern aus der Leistungspflicht herausgenommen. Das ist ein Beschluss aus 2010, der noch nicht mal in Kraft ist, aber der schon gezeigt hat, im vorauseilenden Gehorsam, dass die Ärzte ihr Verschreibungsverhalten geändert haben und von einem tiefen Einbruch erlebt hat, kurz nachdem der Beschluss öffentlich wurde. In Kraft getreten ist er noch nicht, das wird jetzt erst passieren oder ist jetzt passiert. Können wir vielleicht auf das nächste Slide gehen. Hier nochmal ein bisschen die Differenzierung. Wenn man das Wachstum gesamt anguckt, wird es wahrscheinlich 2010, 2011, das sind noch nicht ganz finale Zahlen, da ist das Jahr noch zu jung, um den Gesamtüberblick zu haben, aber basierend auf den drei Quartalen und Hochrechnungen, die wir haben, gehen wir davon aus, dass das Wachstum sich etwas verbessert hat, dass es bei 2,1% liegt. Gesamt, wobei die Labordiagnostik selbst bei 1,4% liegt und die Schnelltests bei 3,3%. Die 3,3 relativieren sich etwas, weil wir natürlich in 2010 im letzten Quartal diesen extremen Einbruch hatten und wir von einem sehr, sehr niedrigen Niveau in 2011 gestartet sind. Und deswegen muss man, wie gesagt, die 3,3% bei den Schnelltests etwas relativieren. Wie Sie alle sicher gestern auch gehört haben, heute früh schon gelesen haben, war das Wirtschaftswachstum in Deutschland etwa bei 3% gelegen. Und mit 2% liegt die Diagnostikaindustrie doch signifikant hinter dem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum in Deutschland. Es gibt natürlich auch, und das sollten wir auch, damit wollen wir auch nicht in den Berg halten, Bereiche, die sich positiv entwickelt haben, zum Beispiel die Immunochemie mit knapp 5% oder auch Hämatologie, Histologie mit 5,7%. Wie gesagt, wir müssen jetzt im Bereich der Schnelltests abwarten, was tatsächlich passieren wird, denn der Beschluss ist jetzt am 1.10.2011 wirklich in Kraft getreten, des GBAs die Blutzuckertestung nicht mehr zu übernehmen. Und dahingehend müssen wir jetzt, wenn wir die endgültigen Zahlen haben, sehen, ist das Vorausgenommene schon tatsächlich die Talsohle gewesen oder passiert jetzt nochmal ein Einbruch im Bereich der Schnelltests? Und da ist natürlich primär der Diabetes maßgeblich. Es gibt noch ein paar andere Anwendungen der Schnelltests, die sich sicher auch positiv entwickeln und dadurch bedingt, wenn man dann wieder die Blutzuckermessung einzeln betrachtet, wird das natürlich der Hauptindikator für die Schnelltests sein. Und wenn man sich überlegt, wie die Prävalenz im Diabetes ist, auch was die Folgeerkrankungen des Diabetes sind, wenn man dann sieht, dass nicht mehr getestet wird, kann man spekulieren, natürlich im Moment noch nicht mit harten Zahlen, was dann eventuell passiert, wenn wir uns nur mal überlegen, dass fast oder ein ganz hoher Prozentsatz, ich glaube, es liegt bei 40% aller Dialysepatienten, sind Diabetiker. Ja? Und warum landen sie an der Dialyse? Weil sie schlecht eingestellt sind. Ja? Und wann kann ich nur gut eingestellt sein? Wenn ich meinen Blutzucker kontrolliere. Also es ist ein Teufelskreis, den man sich natürlich dann auch genau angucken muss. Und wer schon öfter da war, der weiß, ich rede immer gern dann von dem Übergang von der Ethik in die Monetik. Und da kann natürlich sein, dass dieser Bereich sehr monetisch getrieben ist und die Ethik etwas auf der Strecke dann bleibt. Aber das müssen wir uns tatsächlich angucken. Aber jetzt gucken wir, wir haben ja gesagt, wir wollen über 2012 reden. Was sagen unsere Firmen, wenn wir nach 2012 betrachten, basierend auf unserer Umfrage? Wir waren letztes Jahr optimistisch, wir bleiben auch optimistisch, wenn Sie sich die Zahlen angucken. Etwa 3/4 aller befragten Mitgliedsunternehmen rechnet mit steigendem Umsatz. Wir haben natürlich auch einige Firmen, und das geht wirklich über die gesamte Bandbreite von groß bis klein, die sagen, wir werden auch Umsatz verlieren. Das kommt gerade auf die Produktgruppen an, in denen sich die Firmen bewegen. Wenn man es mittelt, wir haben es versucht zu mitteln, kommen wir etwa irgendwo zwischen 2-3% im Mittel heraus, was wir an Wachstum erwarten können. Und da muss man natürlich immer wieder sagen, was schwer zu berechnen ist, ist der Blutzuckermessgeräte-Effekt, was passiert in diesem Bereich und generell, wie werden sich die Rahmenbedingungen entwickeln. Ich habe jetzt gerade letzte Woche im Economist, der hat sich Gedanken gemacht und vielleicht haben Sie das auch gesehen, der Focus hat mit denen kooperiert und hat ein Sonderheft rausgebracht letzte Woche und da wurde auch weltweit betrachtet, wie die Gesundheitsausgaben oder die Investitionen im Gesundheitsbereich sich entwickeln werden und es war regional aufgeschlüsselt und da war Westeuropa die einzige Region weltweit, wo der Economist von einem Negativwachstum in den Gesundheitsinvestitionen ausgeht. Das war auch so -1%. Also das ist eine Rahmenbedingung, die wir uns nochmal angucken müssen. Können Sie vielleicht zum nächsten gehen? So, Beschäftigtenzahlen. Hier muss man sagen, sieht man ganz klar einen positiven Trend, weil wir brauchen uns gar nicht gucken, wer abbauen will, das ist eine ganz geringe Prozentzahl, da kommen wir vielleicht bei 10%, wo über Personalabbau nachgedacht wird. 90% ja, sagen gleich oder aufstocken und wenn man mal guckt, wer mehr Personal einstellen will, liegen wir bei über 50% der Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen in 2012 mehr Personal einstellen in Deutschland. Wir haben in Deutschland, für Sie mal als Zahl, natürlich mit anderen Industrien verglichen, verhältnismäßig gering, aber trotzdem über 20.000 Beschäftigte im Bereich der Labordiagnostik und davon und weitere 10.000, also wir können so über 30.000 reden, im Bereich Life Science Research. Man muss sehen, wie in der gesamten Gesundheitsbranche sich entwickelt. Ich habe jetzt gerade Amnok wieder gelesen, was sind die Auswirkungen. Wahrscheinlich schwimmen wir hier sogar ein bisschen entgegen dem Trend, dass in der Branche eher ab- als aufgebaut wird. Und ich denke, das ist eine sehr positive Botschaft. Trotz den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, ist der Standort Deutschland, was die Beschäftigungspolitik angeht, immer noch positiv gesehen von unseren Firmen. Wenn man nämlich dann auch das nächste Slide uns anguckt, wenn es darum geht, wo wollen wir investieren? Und das ist, denke ich, sehr beeindruckend, wenn man sagt, dass 45% der Firmen mindestens gleich viel investieren wollen in Deutschland in 2012 und immerhin 17% wollen deutlich mehr investieren in Deutschland. Ja, man muss natürlich sagen, da komme ich jetzt gleich dazu, da geht es nicht um Vertrieb alleine, sondern hier geht es natürlich um noch einen viel interessanteren Bereich und das ist etwas, und da können wir vielleicht auch schon aufs nächste Chart gucken, wenn es darum geht, Forschung und Entwicklung. Ja? Und im Bereich Forschung und Entwicklung haben wir eine Entwicklung, die zeigt, dass 56% unserer Mitgliedsunternehmen, die befragt wurden, vielleicht hier auch nochmal in den Rahmen zu geben, das ist sehr repräsentativ, weil über rund 50% der Firmen haben geantwortet, liegen wir bei 56%, die sagen, wir wollen mehr investieren in den deutschen Markt im Bereich Forschung. Ja? Also dahingehend könnte ich jetzt sagen, wenn die Regierungsvertreter da wären, es greift, dass man sagt, man will in Gesundheitsforschung investieren in Deutschland. Wir sagen, die Rahmenbedingungen sind da, dass wir das tun wollen. So, und warum machen wir das? Und da haben wir auch danach gefragt, was treibt eigentlich, halt stopp, jetzt, Entschuldigung, ich war jetzt eins zu schnell gewesen. Ja, das hatten wir noch, Entschuldigung. Dazwischen, wir sagen natürlich, haben wir noch gefragt, innovative Produkte, weil dann kommen wir erst zu den Rahmenbedingungen. Innovative Produkte, wie viel Prozent Ihrer Umsätze beziehen sich auf neue innovative Produkte? Und wenn Sie das sich hier anschauen, bei über der Hälfte der Firmen ist bis zu 10% des Umsatzes basierend auf Innovation. Ja, und das ist wirklich kein geringer Anteil. Und wenn man dann noch ein Stück weiter geht, ist es sogar so, dass immerhin noch über 9% der Firmen über 50% ihres Umsatzes aus Innovationen generieren. Ja? Und das war für mich auch eine sehr beeindruckende Zahl. Ich muss leider sagen, meine Firma gehört nicht dazu, die bei 50% liegt. Ich würde es gerne sehen. Aber es zeigt doch, was für eine Innovationskraft in unserer Industrie steckt.
Ist das dann gestiegen? Also hat sich das irgendwie verändert?
Es ist jetzt nicht so, dass es eine dramatische Veränderung ist. Wir sind schon immer stark im Bereich Innovation gewesen. Aber ich will später auch nochmal kurz über die Hürden reden, die wir in Deutschland haben, was das Thema Innovation in den Markt bringen angeht. Und dahingehend ist es fast mutig, wenn Firmen so stark auf Innovationen setzen. Ja? Aber da komme ich dann nachher nochmal kurz drauf. Und deswegen sagen wir, und das ist ja auch ganz klar, auch später nochmal ein Thema, die personalisierte Arzneimitteltherapie, wir brauchen Innovationen im Markt, um den medizinischen Fortschritt auch ein Stück weit weiterzubringen. Ja. Sollen wir jetzt vielleicht auf das nächste gehen? Und das ist nämlich, warum sagen wir, es lohnt hier in Forschung und Entwicklung zu investieren in Deutschland. Und es ist nach wie vor so, dass die Qualifikation der Mitarbeiter ein Haupttreiber ist, dass wir sagen, es macht Sinn, hier in Deutschland zu investieren. Ja? Ein anderer Bereich, mit dem sich vielleicht, ich weiß nicht, wie weit Sie darüber informiert sind, es gibt leider in Europa Staaten noch vor der Finanzkrise, die sehr schlecht nur ihre Rechnungen bezahlen im medizinischen Umfeld der Industrie gegenüber, um Ihnen eine Zahl zu sagen, bevor also die Finanzkrise kam, gab es Unternehmen, die in Griechenland im Bereich der Medizin über 600 Tage auf ihr Geld warten mussten. Also das sind so zwischen knapp 2 Jahre. Ja. Und das haben wir zum Glück hier nicht. Und das treibt natürlich auch eine Entscheidung, wo investiere ich, wenn ich hier meine Produkte verkaufe und auch mein Geld zurückbekomme. Das hohe Versorgungsniveau der Patienten nach wie vor ein Argument, warum wir sagen, es macht Sinn, hier zu investieren. CE-Kennzeichnung ist auch ein Thema, schnelle Marktzulassung, aber hier muss man natürlich differenzieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich auch in der Erstattung bin. Mhm. Ja? Es geht jetzt erstmal nur darum zu sagen, was sind die Voraussetzungen, dass ich überhaupt ein Produkt in den Markt bringen kann. Das ist das CE-Zeichen. Und dann auch sicherlich noch signifikant, über 10% der Antworten gingen in diese Richtung, Standard der hohen klinischen Forschung. Ja? Das ist die positive Seite. Es waren Mehrfachnennungen möglich. Wir hatten 130 Antworten dazu bekommen. Wenn wir jetzt eines weitergehen, gibt es natürlich auch immer wieder die negative Seite. Und das ist natürlich jetzt so die ganzen Rahmenbedingungen. Und derer gibt es leider viele in Deutschland, die nicht immer ganz so positiv für uns sind. Und das ist schon mal das eine, der Preisdruck im Markt. Wir sind ja, und deswegen habe ich verhältnismäßig wenig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Mitleid für die Kollegen von der pharmazeutischen Industrie, die jetzt ein bisschen verhandeln müssen mit den Kassen. Wir haben schon immer frei verhandelbare Preise, solange es die Industrie gibt. Und sei es das Krankenhaus oder andere Partner von uns, das Privatlabor, haben schon immer die Preise mit uns verhandelt und können die auch verhandeln und waren auch noch nie, ich sag mal, sehr zurückhaltend in diesen Verhandlungen. Also, und das ist ein Thema, was sich immer weiter fortsetzt und wir ständig mitleben müssen, dass wir eigentlich froh sein können, wenn wir unsere Preisniveaus halten können, geschweige denn Preise erhöhen, ist fast ein Wort, was gar nicht existiert in unserer Branche. Ja? Sondern wir müssen immer wieder versuchen, über Innovationen, also neue Produkte, auch Umsatz zu steigern. So eine regelmäßige Preiserhöhung, wie es fast jeder im Supermarkt erlebt, ist bei uns unmöglich, ja, in vielen Bereichen. Ja, da können wir nur von träumen. Das andere ist die Konsolidierung und Konzentration auf der Kundenseite. Ist Ihnen sicher nicht oder vielen nicht bewusst, dass es hier einen hohen Konzentrationsprozess gibt im Privatlaborbereich, dem ja jeder niedergelassene Arzt angeschlossen ist, aber auch schon viele Krankenhäuser outgesourced haben in dem Bereich der Privatlabore. Wir können im Moment davon ausgehen, dass 6 Anbieter 55% des Marktes beherrschen. Ja? Und wenn man sich das überlegt, könnte man fast schon sagen, ist das kartellrechtlich überhaupt noch abbildbar? Wir haben es natürlich da auch schon mal schlau gemacht. Die Kartellbehörden sagen, da können wir gar nichts machen, weil die sind so verteilt über Deutschland, dass wir da kein Kartell davon ableiten können. Aber es ist natürlich klar, der Kuchen wächst langsam, ja, mit 2% über alles. Die Anbieterseite konzentriert sich, wie gesagt, auf 6 Anbieter, die 55% des Marktes haben. Und Sie können sich vorstellen, was da dann an Verhandlungen läuft. Ich vergleiche das so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein, was weiß ich, Nestle mit Edeka verhandelt, dass das dann ähnlich ist, ja? Dass sie sagen, wir haben hier so viel Volumen, jetzt müsst ihr uns entgegenkommen. Ja? Ein anderes Thema war natürlich auch mit 22 Rückmeldungen die Budgetierung der Leistungserbringer. Und hier vielleicht schon mal auch ein Thema angesprochen, wenn man sagt Budgetierung. Es gibt natürlich auch einige Gebührenposten, die darauf eingehen, auf die Nichterbringung von Laborleistungen. Ja, also es gibt ja den Wirtschaftlichkeitsbonus, der nichts anderes sagt, du kriegst von uns Geld, wenn du etwas nicht tust. Ja, und das ist etwas allein, was man schon in dem Bereich sagen muss, was sicherlich nicht förderlich ist für uns. Und das ist fast schon kurios im EBM, dass jemand etwas bekommt, wenn er etwas nicht tut. Und das ist ja auch ein bisschen unser System in Deutschland. Wir zahlen ja gerne, ich sag mal, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, das heißt für die Behandlung wird gezahlt, aber für die Prävention, da kämpfen wir ja schon seit langem drum, wird eher weniger gezahlt oder gar nichts. Natürlich, man kann nicht so generalisiert sagen, es wird gar nichts in der Prävention getan, aber Präventionsgesetz war ja schon in der alten Koalition ein Thema gewesen, es ist in der jetzigen Koalition ein Thema, bis jetzt gab es noch keine Einigung. Frau Wittmann-Mautz hat zwar gesagt, dass die zweite Hälfte der Legislatur unter dem Überschrift für Sie Prävention steht, gemeinsam mit Herrn Bader gesagt hat, Gesundheitswirtschaft. Aber so ganz glaube ich noch nicht dran, dass wir dann einen Durchbruch erleben werden. Also das Thema ist natürlich auch ein Riesenthema. Das andere Thema noch, langwierige Aufnahmeverfahren für Innovationen. Jetzt können Sie natürlich sagen, Sie haben vorhin gezeigt, es sind viele Innovationen zur Verfügung, das stimmt. Aber bis wir sie in den Markt bringen können, ist natürlich ein Riesenhürdenlauf, muss man sagen. Wir haben die Situation, und ich habe das Beispiel auch schon öfter benutzt, es ist auch immer noch aktuell, wenn Sie sehen, das Thema des HPV-Screenings in Deutschland, seit 2003 in der Diskussion, jetzt haben wir 2012, jetzt kann ich sagen, jetzt sind wir schon im Jahre 9, die ganze Zeit habe ich gesagt, wahrscheinlich werden es noch, es werden 9 Jahre, es ist noch keine Entscheidung getroffen. Ja? Das molekulare HPV-Screening ist sogar von der Krankenkasse damals, von der IKK, vom IKK-Bundesverband, angeregt worden, ins Screening-Programm aufzunehmen. Es gibt eine Leitlinie, Gimdi hat es positiv bewertet, Harald Zuhausen, Nobelpreisträger im Bereich HPV, aber wir haben es noch nicht geschafft, eine Entscheidung zu treffen. Ja, was nicht heißt, das möchte ich hier auch nochmal betonen, dass wir immer positive Entscheidungen erwarten. Ja, wir erwarten eine Entscheidung. Ja, eine Entscheidung basierend auf Transparenz. Und was machen Sie, wenn Sie ein innovationsgetriebenes Unternehmen sind? Ja, müssen 8, 9 Jahre, 10 Jahre darauf warten, ob das Produkt tatsächlich irgendwann mal im Erstattungskatalog auftaucht. Ja? Das ist A, veraltet und B, ist ein bisschen pleite, weil es nicht verkaufen kann, wenn es ein kleines Unternehmen sind. Also das ist natürlich immer der Teufelskreis, und vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen darauf, dieses Preisniveau, was dann oft auch eine Rolle spielt, um Ihnen da vielleicht auch nochmal ein Gefühl zu geben. Der klinischen Chemie, das sind ja die großen Parameter im klinischen Labor, gibt es in Europa Preisdifferenzen um den Faktor 10, was die Erstattung angeht. Ja, und wenn Sie die Zahlen gesehen haben mit unserem Wachstum, wo wir herkommen, können Sie sich vorstellen, Deutschland ist am ganz unteren Preisniveau, und es gibt andere Länder, wo Sie für die klinische Chemie das 10-fache bekommen. Das heißt nicht, dass wir das wollen, aber es heißt, man muss mal sehen, was hier für Dynamiken sind. Ne? Und die belasten uns natürlich doch sehr. Ja? Bei den Rahmenbedingungen bleibend möchte ich vielleicht auch nochmal kurz darauf eingehen, wie gesagt, langwierige Aufnahmeverfahren. Wir haben ja lange dafür gekämpft als VDGH, dass diese Fristen, intransparente Entscheidungswege, dass man daran etwas tun muss. Ja? Und man muss sich auch vor Augen halten, dass rund 70% unserer Mitgliedsunternehmen, wenn ich nur mal Roche nehme, die Penzberg sehen, 1500 Mitarbeiter, das ist ein großer Forschungsstandort von Roche, 70% der Mitgliedsunternehmen auch hier in Deutschland forschen, muss man natürlich auch sehen, das ist der Heimatmarkt, dass diese Zulassung auch geregelt wird, dass man auch irgendwo das Geld wieder hereinbekommt, was man hier in die Forschung steckt. Und wir haben dafür gekämpft. Inzwischen gibt es natürlich vertragliche Grundlagen, die eine Infrastruktur geschaffen haben, die es uns hoffentlich jetzt ermöglicht, dass über HTA-Verfahren Laborinnovationen schneller bewertet werden, über das Kompetenzzentrum Labor, das ja eingerichtet wurde. Ich sage mal, es sind Rahmenbedingungen jetzt da, die hoffentlich die Sache positiv gestalten. Wir können es noch nicht, wir haben noch keine konkreten Ergebnisse, dass es tatsächlich so sein wird, aber wir haben ja auch als Verband jetzt die Möglichkeit des Vorschlagsrechts, das heißt, Mitgliedsunternehmen können über uns Produkte dort einreichen, unter ganz klaren Rahmenbedingungen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass über das Kompetenzzentrum Labor sehr bald dann auch Ergebnisse folgen und wir dann hoffentlich schrittweise in die Richtung kommen, dass diese Riesenzeitrahmen und diese Intransparenz abgebaut wird. Ein zweiter Bereich ist natürlich auch noch das neue Versorgungsstrukturgesetz. Da gibt es ja jetzt etwas, wo wir ein bisschen sagen, das können wir auf unsere Fahnen schreiben, das ist die Innovation auf Probe, so würde ich es mal bezeichnen. Ja? Was heißt das? Der GBA hat ja jetzt die Möglichkeit, Innovationen, ich sag mal, auf Probe zuzulassen. Ja? Das heißt, sie fließen ein in die Patientenversorgung, werden aber parallel evaluiert. Ja? So, das ist vom Grundsatz her gut. Da können wir uns auch nicht beschweren, werden wir auch nie tun wollen. Ja? Weil das ist genau das, wo wir gesagt haben, wenn eine Innovation da ist, stellen Sie den Patienten zur Verfügung, und wenn sich über die Zeit herausstellt, sie bringen nicht das Ergebnis wie erwartet, sind wir auch jederzeit bereit zu sagen, okay, wir nehmen es wieder zurück, das Produkt kommt nicht den Versprechungen nach. So, es gibt natürlich wie immer auch da ein paar Sachen, die wir noch sagen, die müssen nachgebessert werden. Das eine ist, dass der GBA zum Beispiel, dann um HPV-Beispiel, jetzt auf den Industriepartner zukommt, der das Screening anbietet und sagt, wir würden gerne hier eine Studie machen, ja, beteilige dich an der Studie. Wenn jetzt die Industrie sagt, können wir nicht, aus welchen Gründen auch immer, kann natürlich der GBA sagen, wenn ihr nicht mitmacht, dann lassen wir die Studie völlig unter den Tisch fallen, HPV ist gestorben. Ja? Kann der GBA machen, das ist das eine. Das andere ist, er kann sagen, jawohl, ich mache die Studie, aber nur mit einer Beteiligung der Industrie, und da ist kein Deckelbetrag festgelegt. Ja? Also es heißt, wir wissen nicht, auf was wir uns einlassen im Moment mit diesem Passus, weil es nicht klar ist, will der GBA da eine Evidence-Based-Studie machen, die mehrere Millionen kostet, oder will er eine klinische Studie machen, die verhältnismäßig überschaubar ist, die wir dann sicherlich die Industriepartner auch mitfinanzieren können, weil eins muss man auch sehen, die meisten unserer Mitgliedsunternehmen sind Mittelständler, aber klassische Mittelständler, kein Mittelständler mit mehreren hundert Mitarbeitern, sondern auch kleinere Mittelständler und auch dementsprechende sogar fast Start-up-Companies. Die können das oft nicht. Deswegen haben wir auch gesagt, in unserer Stellungnahme dazu, überprüft das. Ich habe es auch beim Staatssekretär angesprochen. Da müssen die Rahmenbedingungen klar gezogen werden. Das ist auch dafür uns planbar.
Ich würde eine kurze Zwischenfrage stellen. Es gibt ja ganz verschiedene Studien, die natürlich auch ganz verschiedene Kosten hätten, sage ich mal. Wünscht sich da Ihr Verband einen einheitlichen Deckelbetrag oder einen prozentualen Deckelbetrag oder was kann man sich da vorstellen?
Das ist schwierig zu beantworten. Wir müssen erst mal festlegen, was möchte der GBA für eine Studie auf den Weg bringen. Mhm. Ja? Und da müssen wir uns auch noch auch ein Stück weit vielleicht irgendwann mit Herrn Lindeler ins Benehmen setzen, weil natürlich werden Sie in der Diagnostikindustrie nie einen Blockbuster haben wie die pharmazeutische Industrie, ja, der dann Milliarden Umsätze vielleicht weltweit macht. Ja. Wir reden hier über verhältnismäßig kleine Umsätze pro Test, ja, die also, wenn sie gut sind, im einstelligen Millionenbereich sich bewegen. Und da können wir natürlich keine Studie finanzieren, die 10 Millionen kostet. Ja, das wird der Test nie einspielen. Und deswegen muss man sich jetzt darüber im Klaren werden, wir reden ja über in vitro auch. Ja? Also das Risiko für den Patienten ist ja nicht direkt gegeben wie bei in vivo, ja? Sondern in vitro, hier passiert was im Reagenzglas. Und deswegen muss man das natürlich auch ins Verhältnis setzen, wenn man das Studiendesign sich anguckt. Ja? Und das sind diese Rahmenbedingungen, wo wir sagen, die müssen wir erst klären. Und dann sind wir jederzeit bereit dazu, auch unseren Beitrag dazu zu leisten, wenn es klar ist, wo es hinläuft. Aber wie gesagt, ich möchte betonen, grundsätzlich finden wir das gut, was da im Versorgungsstrukturgesetz geschrieben steht. Und wie es oft ist in Gesetzen, wir müssen uns jetzt Gedanken machen über die Ausarbeitung, noch um die Auslegung und auch die tatsächlichen Rahmenbedingungen. Das vielleicht jetzt als Überblick über die Rahmenbedingungen, die wir vorfinden. Es gibt viele positive Aspekte, sei es, ich sag mal, auf der Wissenschaftsseite, die Deutschland als Rahmenbedingungen bietet. Wenn wir zur Zulassungsseite gehen, im Sinne von Zulassung zur Erstattung, gibt es noch viele Hürden, die wir gemeinsam beiseite räumen müssen. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal auf ein Sonderthema ein, was wir befragt haben, und zwar, ich hatte es anfangs schon kurz angesprochen, das Thema der personalisierten Arzneimitteltherapie. Hier wird auch oft über Companion-Diagnostik gesprochen, also die Kombination des Tests mit dem Arzneimittel. Klassische Beispiele gibt es ja schon im Bereich der Brustkrebstherapie, wo es personalisierte Arzneimitteltherapie gibt. Das ist der HER2-Test mit dem Trastuzumab-Medikament. Schwieriger Name. Und das ist das klassische Beispiel, wo das schon angewandt wird. Und wir haben gefragt, gibt es denn schon Umsätze in diesem Bereich? Und immerhin fast ein Drittel ja, der Mitgliedsunternehmen hat schon Umsätze im Bereich der personalisierten Arzneimitteltherapie. Und das ist natürlich schon mal ein Hinweis für uns zu sagen, hier müssen wir weitermachen. Und wenn wir dann uns das ein bisschen näher angucken, war auch noch die Frage gewesen, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Ja? Und Sie sehen, wenn man guckt, wie viele Unternehmen haben heute schon, oder was ist die Bedeutung, dann sagen doch schon 15% ist heute das Thema schon sehr wichtig. Und sagen perspektivisch, wird es hochgehen auf 32%, die sagen, diese wird eine sehr hohe Bedeutung für uns haben. Ja? Wenn man mal ganz nach rechts geht. Ja? Natürlich, von heute ausgehend, gibt es immerhin fast 50% der Unternehmen, die sagen, es hat noch gar keine Bedeutung für uns. Das ist die Realität. Aber wir müssen natürlich auch aufgrund von Entwicklungszyklen nach vorne blicken und können und müssen sagen, was wird es perspektivisch sein? Und ich denke, wenn wir das alles zusammenzählen, ja, dann kann man sagen, 100% der Firmen sagen, 80% der Firmen sagen, von niedrig bis hoch, irgendwas wird eine Rolle spielen in der Zukunft. Ja. Und wenn sich ein bisschen ganz eng fasst, kommen wir wieder zu meinem Blutzuckerbeispiel. Das ist im Prinzip schon personalisierte Arzneimitteltherapie in ihren Anfängen. Ja. Ein intensiviert eingestellter Diabetiker, der misst seinen Blutzucker und aufgrund des Ergebnisses spritzt er sein Insulin. Ja, oder auch der Pumpenpatient. Ja, der kann ohne den Test nicht therapiert werden. Und das war, kann man sagen, fast der Anfang dieser personalisierten Arzneimitteltherapie. Ja. Natürlich ist klar, wenn wir weitergehen, dass natürlich der zwei Drittel sagen der Mitgliedsunternehmen, ja, ihr müsst da mehr machen, verstärkt eure Aktivität. Das tun wir auch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir waren schon aktiv. Natürlich, wenn Sie sich mit Entscheidungsträgern unterhalten, die haben alle auch wieder ein bisschen Angst, dass die personalisierte Arzneimitteltherapie die Kosten explodieren lässt. Mhm. Ja? Auch da sind alle Player gefordert, noch mehr darauf einzugehen und zu sagen, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, ja, dass die Balance gewährleistet ist. Und da schließt sich ein bisschen auch der Kreis von dem, was ich vorhin sagte. Wir müssen die Rahmenbedingungen klarziehen. Weil wenn Sie gucken, ein Medikament nach der Phase 3 ist erstmal da, kann genutzt werden. Ja? Wenn es dazu führen würde, dass der zugehörige Test dann 10 Jahre in der Pipeline ist, dann was machen Sie? Dann haben Sie keine Chance der personalisierten Arzneimitteltherapie. Also hier muss tatsächlich jetzt darauf geachtet werden, dass sich die Dinge gemeinsam entwickeln. Und das BMBF hat tatsächlich dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Ich hatte auch, war auch eingeladen zu dem entsprechenden ersten Meeting. Da war die Wissenschaft da, die Industrie war da und das BMBF hat ganz klar gesagt, das ist ein Aktionsfeld für uns. Mit dem müssen wir uns intensiv beschäftigen. Ja. Frage ist natürlich, BMBF ist das eine. Der Staatssekretär Braun hat zu mir mal gesagt, also, na, wir tun es immer einfach, weil Forschung, da können wir Geld ausgeben. Ja. Aber das BMG muss es dann bezahlen. Also hier müssen wir es schaffen, beides zusammenzuführen. Ja. Es gab auch zu dem Thema personalisierte Arzneimitteltherapie eine Arbeitsgruppe im BMG, an der ich teilgenommen habe. Das ist schon fast 3 Jahre, glaube ich, jetzt her. Und da haben wir uns über die Rahmenbedingungen, Erstattung und Zulassung Gedanken gemacht, haben auch ein Papier erarbeitet. Das ist leider damals in einem Schubfach des BMGs verschwunden. Ja? Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ein leitender Beamter des BMG hat zu mir gesagt, also ich glaube, da müssen Sie irgendwie sich überlegen, wie Sie mit der Kasse das mal auf den Weg bringen. Von unserer Seite wird da erstmal wenig passieren. Ne? Das ist Stand vor 3 Jahren, muss ich fairerweise sagen. Aber ich bin sehr glücklich, dass das BMBF gesagt hat, wir wollen das tun. Und auch im Zukunftsreport der Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags von 2008 wurde es ja in das Programm jetzt auch aufgenommen. Also dahingehend glauben wir auch, wir sind auch überzeugt, dass dieses Thema ein Thema sein wird, aber im Moment glaube ich nicht, dass im BMG schon alle sagen, es ist hoch auf der Prioritätenliste. Das heißt für uns, und da muss man auch wieder ganz sachlich sein, die gesamte Industrie, und da meine ich jetzt Diagnostik als auch Pharmaindustrie, ist sicherlich nicht so weit, dass wir jetzt in Hektik verfallen müssen und müssen sagen, es ist höchste Eile geboten, weil sonst kriegen wir das nicht auf die Straße. Das sicher nicht, aber es ist sicherlich der Punkt erreicht, wo wir jetzt konstruktiv uns alle an einen Tisch setzen müssen und müssen überlegen, wie können wir das Thema der personalisierten Arzneimitteltherapie angehen, damit wir, wenn sowohl von der pharmazeutischen Seite als auch von der diagnostischen Seite die Produkte zur Verfügung stehen, es klar ist, wie können wir es anwenden. Ja? Und auch ein Stück weit, Sie können sich vorstellen, dieses Thema, gerade auf der Arzneimittelseite, erfordert hohe Forschungsinvestitionen. Ja, solange die Rahmenbedingungen hier auch wieder nicht klar sind im Markt, wird natürlich auch sich die pharmazeutische Industrie überlegen müssen, gemeinsam mit uns, wie viel müssen wir, können wir investieren, um dann tatsächlich die Produkte auch zur Verfügung zu haben. Das soll kein Drohgebärde sein, sondern einfach Realismus. Ja. Und deswegen glaube ich, und deswegen werden wir auch, und das ist auch im Vorstand unseres Verbandes so beschlossen, dass wir jetzt regelmäßig das Thema auf der Agenda haben werden, und werden versuchen, sei es mit der Wissenschaft, sei es mit der Politik, hier diesen Stein am Rollen zu halten, ohne eine Lawine auslösen zu wollen, um bei der Jahreszeit zu bleiben. Aber dass dieses Momentum auch erhalten bleibt, damit wir in absehbarer Zeit wissen, was heißt personalisierte Arzneimitteltherapie in Deutschland, wie wird sie angewendet, wie sind die Rahmenbedingungen dazu. Ja, das war jetzt, ich hoffe nicht im zu schnellen Durchlauf und auch nicht zu lange, die Ergebnisse unserer Befragung, die ich Ihnen vorstellen wollte. Und jetzt würde ich mich über eine Diskussion freuen. Bitte schön.
Darf ich noch was zu Ihrem letzten Punkt fragen? Ja. Das ist ja gerade.